Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr es hört. Hier ist der beste deutsche Live-Rollenspiel-Podcast. Nein, Schmarrn, es ist einfach nur einer und wir freuen uns, heute einen Gast zu haben. Also eigentlich haben wir zwei Gäste, einen nichtmenschlichen und einen, das andere ist auch nichtmenschlich, aber hallo Nina.
Hallo Nina.
Hallo Tom, hallo Alex. Und derjenige, der sich jetzt nicht vorstellt, ist meine Schäferhündin Alva, die mit Sicherheit heute uns nochmal mit ihrem Gebell unrausschneidbar begrüßen wird.
Naja. Ja, Nina, jetzt die Frage der Fragen, eigentlich die wichtigste Frage: Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Bums gekommen? Warum machst du das?
Ja, Live-Rollenspiel. Die einzige Frage, über die ich vorher nicht nachgedacht habe, jetzt kommt es frei von der Seele weg. Meine Volleyballmannschaft, als ich damals Teenie war, die haben alle Lab gemacht und haben davon immer erzählt. Und das waren natürlich coole ältere Jungs, aber es klang auch so abfuck genial, was die da erzählt haben, dass ich mir das so oft habe erzählen lassen und dass sie mich endlich mitgenommen haben. Da war ich 14 Jahre alt, es war so hart illegal. Ich würde jetzt ja die Dekade dazu sagen, aber eine Frau verrät natürlich nicht, wie alt sie ist. Es ist schweinelange her. Und dann war ich da als einziges Teenie-Mädchen zwischen super vielen erwachsenen Jungs irgendwo im Wald unterwegs. Und es war großartig. Also, und zwar noch viel besser, als sie erzählt haben, weil diese Aufregung von damals, die kann man gar nicht in Worte lachen. Wer wird gerade vom Krankenwagen abgeholt?
Das war ich hier.
Also wahrscheinlich waren das die mentalen Krankenwagen, die dann. Ich bin durch meine Volleyballmannschaft da hingekommen, weil wer hat denn das Glück in den 90ern, oh zack, Dekade gedroppt, in einer Mannschaft voller Live-Rollenspieler Volleyball zu spielen. Denn damals waren wir ja alle noch so selten. Und das wurde dann meine erste Spielgruppe. Und das ist doch klar. Also ich meine, wenn du in einem Freundeskreis einer nicht Lab macht, ist es meistens nur eine Frage der Zeit oder der starken Überzeugung. Und ich wollte von Anfang an. Aber ich bin dann immerhin erst mal 14 geworden, bevor ich das erste Mal ausgerissen bin.
Sehr schön. Ich fange gerade mit der nächsten Frage an. Du hast ja sehr früh schon angefangen, eine Fee zu spielen. Übrigens, liebe HörerInnen, es geht heute um das Thema Feen im Lab. Nur mal so zur Info.
Was?
Und die liebe Nina hat damit schon sehr lange und viel Erfahrung. Darum haben wir sie ja eingeladen. Was hat bei dir zur Entscheidung beigetragen, dass du gerade eine Fee spielen wolltest?
Als ich damals angefangen habe mit all diesen erwachsenen Jungs, habe ich den besten Tipp ever bekommen. Und zwar hat mir der liebe Sören, falls du das hörst, Shoutout an dich, den Tipp gegeben, leg doch deinen Hintergrund noch nicht ganz fest. Und hat mir so ein bisschen offen, also zu einer Lücke geraten. Und nach einem halben Jahr so mal auf Tageslabs und den ersten kleinen Labs mitgefahren, sich das alles anzugucken. Und die Nebel von Avalon später war das für mich sonnenklar. Und ich wollte unbedingt eine Fee spielen, weil das so die Gestalt war, die mich in Märchen immer am meisten berührt hat, weil die waren irgendwie besonders und die waren immer wichtig für die Handlung. Die haben immer gemacht, dass irgendwie alles gut wurde. Und also nicht, dass ich jetzt irgendwie mit 14,5 die Welt retten wollte. Das wollte ich auf jeden Fall. Aber und sich in Gorleben auf Schienengleisen anketten und so. Aber das war halt so was anderes, weil das war so richtig, richtig Märchen. Und wie gesagt, 14 Jahre altes Mädchen, die Nebel von Avalon. Wer sie nicht gelesen hat, hat ja davon schon mal gehört. Mhm. Und das hat irgendwie so, auch Prinzessin Fantagiro, die irgendwie von der, ich glaube, dass die weiße Hexe, also die eigentlich eine Fee ist, glaube ich. Nee, die weiße Fee, der weiße Ritter und die schwarze Hexe. Wurden die nicht alle von Brigitte Nielsen gespielt? Habe ich erst Jahre später begriffen. Also als man das gesehen hat, war man ja so 6. Oder auch die erste Figur, die mich so beeindruckt hat in einem in einem, ich versuche das mal zu verschleiern, kulturellen Machwerk, das sie mich zu meinem ersten Cosplay inspiriert hat, war in Weihnachtsmärchen von Räuber Hotzenplotz, die geheimnisvolle Fee Amaryllis. Und ich habe dieses Kostüm sofort aus einer Gardine nachgebaut. Da stand also die dreijährige Nina mit einem weißen Schleier rund um sich rum gehüllt. Meine Mutter ist, glaube ich, vor Entsetzen gerade, sie hat noch den Fotoapparat gegriffen. Aber dann kam ich halt rein und sagte, ich bin die geheimnisvolle Fee Amaryllis. Und das ganze, die ganze Gardine hielt auch nur mit einem Indianerstirnband. Es gibt dieses Foto irgendwo in der Wall of Shame. Ich möchte zu meiner Ehrenrettung sagen, ich habe später Kostümdesign studiert. Meine Kostüme sehen nicht mehr so aus.
Gott sei Dank.
Also ich muss sagen, es musste so kommen.
Das war vorher bestimmt.
Ja. Das heißt, ich darf mir deine Fee also mit Flügeln, einem Kleidchen und einem Zauberstab vorstellen?
Ich muss schon wieder so lachen. Liebe Zuhörer, wir hatten gerade einen heftigen Outtake. Als Tom mir das erste Mal die Frage gestellt hat, ich lache immer noch Tränen. Und versuche jetzt, meine politisch korrekte Antwort zu formulieren. Also, es gibt genauso viele Varianten von Feendarstellung, wie es Legenden in der Folklore gibt. So eine bunte, ich lese ab, man merkt es ja. Gar nicht, so eine bunte Barbie Fairy Topia Flügel, Zauberstab, Schwinger Fee bin ich nicht. Und ich werde da auch nicht gerne mit assoziiert. Aber auch wenn ich so eine Feendarstellung eher albern finde, spiele ich auch immer eher schwere, dramatisch hart verstrickte Charaktere. Und genauso wichtig ist es, dass im Live-Rundspiel es auch einfach fröhliche, glückliche Charaktere gibt, die, auch wenn mir das dann zweidimensional erscheint, einfach auch Spaß machen, mit denen zu interagieren. So, also so eine Fee bin ich nicht, sondern da gibt es verschiedene folkloristische Ansätze oder auch von dem Regelwerk Changeling, über das wir vielleicht später mal nur ein, zwei Worte verlieren werden, Vorschläge, wie man so einen Charakter machen kann. Und sowas würde man zum Beispiel eine Pixie nennen in der Popkultur, die halt diese Flügel hat und so bunt ist und so. Und das war die Terrassentür, der Hund kam wieder rein. Und das, was ich spiele, würde man eine She nennen. Also so wird es im Keltischen genannt. Wer das mal googeln möchte, schreibt sich Sidhe, S-I-D-H-E. Ein sehr wichtiges Wort für die Feenspieler, deswegen buchstabiere ich euch das. Und das ist eher so die Lady in Black oder die Lady in White, so wie die Herrin vom See. Und die Herrin vom See braucht keine Flügel oder einen Zauberstab oder kichert auch nicht. Das sind dann ja eher so Gestalten wie Puck aus dem Sommernachtstraum. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber wahrscheinlich werden wir jetzt viel über das sprechen, was ich mir halt ausgesucht habe. Diese eher Galadriel-hafte Ski-Darstellung, der ich versuche nachzueifern.
Okay, also wir verabschieden uns von dem Tinkerbell und Bibbidi-Babbidi-Boo, Cinderella-Feen-Ding mit dem ganzen Tütü drum, sondern wir denken eher Richtung ein bisschen erhabenere, majestätischere Erscheinung. So stelle ich mir das gerade vor. Wenn du sagst Herrin vom See, ich habe das Buch ja damals auch gelesen, und dann denkst du schon eher diese innere Ruhe, die halt auch vielleicht davon ausgeht. Oder halt, ne? So dieses wahrscheinlich auch ältere Wesen, was diese ruhige Macht ausstrahlt, irgendwie war das für mich damals. So könnte ich mir das eher vorstellen.
Fühle ich mich sehr abgeholt.
Das heißt, okay, also optisch können wir auch unsere ZuhörerInnen dann davon losbringen, zu sagen, okay, keine Flügelchen, keine Kleidchen mit Zauberstab. Das heißt aber, wie hast du dann das Kostüm umgesetzt für dich?
Ja, also das Kostüm ist gewachsen natürlich über die Jahrzehnte, die ich diesen Charakter schon spiele und immer wieder spiele. Aber ich habe immer versucht, mit fließenden, schweren, matten Stoffen zu arbeiten, die wahnsinnig natürlich aussehen. Zum Beispiel viele Federn, wahnsinnig viel Bergkristall. Spoiler, er wird ganz schön schwer nach ein paar Kilo, aber er ist einfach wunderschön. Ich habe eine Krone aus Geweihstücken zusammengeschraubt und habe einfach versucht, dadurch, dass ja der Inhalt so unfassbar fantastisch ist und die Ohren aus Latex, nicht aus Haut, dass ich dann mit so vielen natürlichen Materialien arbeite, dass man diese Figur trotzdem ernst nimmt. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, das dann von einer Elfenspielerin zu unterscheiden, aber ich habe auch immer lange Gewänder, die halt eine Schleppe haben oder irgendwas Besonderes haben. Vielleicht verrate ich noch ein bisschen was über mein Make-up. Das ist natürlich wichtig. Also Make-up nennt man ja alles, auch wenn man sich Latexteile anklebt. Mhm. Und natürlich habe ich spitze Ohren. Also wo wäre ich denn, wenn nicht? Das ist eine tolle Zeit. Es dauert wahnsinnig lange, sich morgens fertig zu machen oder mittags oder abends, wenn man halt auf dem Spiel startet. Und es fängt natürlich immer mit dem Gleichen an. Ich nehme meine Haare ein wenig zurück, weil ich mittlerweile eine Perücke trage. Ich habe mal die Haarfarbe gewechselt. Dann klebe ich mir die Ohren an, dann schminke ich sie an, dann schminke ich mir das Gesicht ebenmäßig, damit irgendwie alles eine hübschere, jüngere Version von mir selber gibt. ganz wenig Glitzer bringe ich an, aber das Glitzer ist das falsche Wort, sondern das ist so Reflexionspigmente aus einer sehr teuren, sehr kleinen Tube. Und irgendwann, wenn ich fertig bin, lege ich die Haare so über die Ohren, dass man den Ansatz nicht sieht, um die Illusion schön zu machen. Stecke mir noch meine Krone, zum Beispiel wie die eben beschriebene Krone aus Geweihstücken fest. Und dann so 90 Minuten später bin ich dann irgendwann fertig. Aber das ist eine so tolle Zeit, weil es so eine Reise nach innen für mich ist. Und dann bin ich wirklich nicht mehr Nina, sondern dann bin ich wirklich in der Figur angekommen und habe keine Zweifel, keine Fragen und habe diese Ruhe, von der du vorhin gesprochen hast, als du die Herren vom See erwähntest, die habe ich dann irgendwie in mir gefunden. Und das absolute Key Piece, die spitzen Ohren, haben auch eine wahnsinnige Evolution in den letzten Dekaden gehabt. Also wir haben, glaube ich, alle angefangen mit den aus den Staaten gekommenen Mr. Spock Ohren. Dann gab es irgendwann zwei Elfenohrenformen auf dem Markt. Und dann wurde irgendwann von einem uns bekannten Maskenbildner, der eine Zeit lang bei einem großen Faschings- und Halloween-Hersteller gearbeitet hat, der hat mal so 10 oder 20 Paar Ohren selber gegossen, die ganz lang waren. Ich habe dieses uralte, verkrebste Ding für heute rausgeholt, um euch davon erzählen zu können. Die wurden dann auch weitergereicht. Also wer eins dieser 10 Paare hat oder 20 Paare, der gehörte quasi zum Inner Circle der akkreditierten Feenspieler. Ich habe meine Secondhand. Und irgendwann hat eben dieser Maskenbildner, als er dann in dieser Firma arbeitete, gesagt, na gut, ich bringe mal eine Serie raus, und hat dann eine sehr lange Form von Mondelfenohren und später Sonnenelfenohren passend zu WoW auf den Markt gebracht, und alle Elfen- und Feenspieler wussten, okay, das ist jetzt so der neue Standard der Feenohren. Die sind halt, ich würde sagen, so doppelt so lang, die Mondelfenohren. Die anderen sind wirklich sehr, sehr lang, das ist eher Cosplay, aber das wurde so zum Keypiece der Feenspielerschaft, diese Ohren zu tragen. Und daran kann man sich schon erkennen, aber viele Elfen finden die halt auch schön und benutzen die halt auch. Das heißt, es bleibt immer so ein Geheimnis. Wer ist eigentlich dein Gegenüber?
Also schon auffällig andere Ohrenform als das 0815 Elfen-Ding.
Ja, also auf jeden Fall. Aber die sind so schön, dass halt auch viele Elfenspieler sagen so, ich will eigentlich eine Hochelfe sein. Und die stehen mir auch viel besser. Oder ich habe Locken, sonst sieht man ja gar nichts. Die müssen ein bisschen weiter von meinem Kopf abstehen und greifen dann auch zu diesen Ohren. Oder auch, wenn man mal seinen Schäferhund bezaubern möchte und gerade diese Ohren zu Hause anklebt, weil man auf dem Weg zu einem Fotoshooting ist und man diese Ohren anhat und man plötzlich angestarrt wird, als ob man endlich ein Artgenosse geworden ist. Also das bezaubernd speziesübergreifend sind diese Ohren.
Hervorragend, Mami.
Ja, so war der Gesichtsausdruck.
Kann man denn über diese Ohren oder über bestimmte Darstellungsoptionen die unterschiedlichen Feenarten dann erkennen, oder gibt die Feenrassen, wenn man das Unterrassen, wenn man das so sehen will, oder ist das gar nichts, was du so vom Optischen her definieren würdest?
Also ich glaube mittlerweile, so viele, viele, viele Jahre später, für alle, die sich fragen, ich bin übrigens 28, wenn jemand nachhakt, hatte ich der Meinung, dass sehr lange gar nicht so verschiedene Rassen was mit mir zu tun haben. Aber dann kam irgendwann in Deutschland auch Changeling auf. und fand seinen Weg ins Live-Rollenspiel. Und dann plötzlich gab es so festgelegt, so und so haben Feenrassen auszusehen. Eine Redcap hat eine rote Kappe, die durch das Blut ihrer Feinde rot gefärbt wurde und dann halt vielleicht auch noch ein bisschen aufs Gesicht getropft hat. Oder Slua, es gibt Slua, die heißen Slua, die haben die und die Punkte. Und sie sind groß und dünn und hager und irgendwie komisch und machen immer das und das. Plötzlich gab es in einem Märchenwelt, Sagengestalten, Sammelsurium, so feste Regeln, was ich erstmal sehr abgelehnt habe und überhaupt nicht mochte und immer gesagt habe, so, nee, ich bin eine keltische Fee, das hat mit mir nichts zu tun, denn plötzlich haben sich Leute etwas eingefordert, um das ich halt jahrelang gekämpft habe, also diese Anerkennung als etwas anderes oder diese Fähigkeiten als etwas anderes, also als etwas anderes als ein normal humanoider Charakter, Entschuldigung, da war ich zu sehr in meiner eigenen Welt gerade. Und jetzt, dann hat sich das Ganze ein bisschen gelegt und wurde eine angenehme Mischung. Und jetzt kann man tatsächlich sagen so, ah ja, ja, es gibt sowas wie eine Red Cap, die erkenne ich an der roten Kappe. Es gibt sowas wie ein Leprechaun, der sieht halt wirklich aus wie ein irischer Kobold. Und man kann da so eine Deutung machen, aber ihr Spielpartner da draußen, lasst euch doch lieber von dem, den ihr begegnet, erzählen, was er ist. Das ist viel schöner, denn das ist so ein bisschen wie Religion. Jeder empfindet das anders. Manch einer hat alle irischen Sagen gelesen, der nächste hat alle keltischen Sagen gelesen, der dritte alle norwegischen Sagen. Und da ergeben sich so verschiedene Pantheons draus, dass man das raten, aber niemals wissen kann, wer sein Gegenüber ist.
Also meinst du, wenn man denkt, es mit einer Fee zu tun zu haben oder sie sich als Fee zu erkennen gibt, dann einfach nachfragen?
Ja, finde ich auf jeden Fall. Also ich habe so einen, an meinem Punkt, worüber ich heute mit euch reden und euch da draußen erzählen will, habe ich mir auch aufgeschrieben, so wie stelle ich das eigentlich dar, dass ich eine Fee spiele. Und mein oberstes Credo ist immer, der König muss nicht sagen, dass er der König ist. Das heißt, ich versuche es niemals, niemals, niemals zu sagen zu anderen Spielern. Und nur auf Nachfrage, selbst dann sage ich nicht, ich bin eine Fee, sondern ich sage dann meistens auf die Frage, bist du eigentlich eine Elfe, die schon so ein Unterklang, also das ist schon so verschwörerischer Unterton, dass man genau weiß, dass da ist irgendwas, stimmt was nicht, das ist, glaube ich, keine Elfe, dass ich dann sage, nein, ich stamme aus dem alten Volk. Und da macht man eine dramatische Pause.
Natürlich.
Und wartet natürlich das Gesicht des Gegenübers ab. Und das ist so meine Art, wie ich das halt spielen möchte. Denn damals, als ich den Charakter erschaffen habe, das war ja noch für alle rechenbegabten Menschen in den 90ern, da hat man ja noch Charaktere mit Punkten gestaltet. Und ich habe irgendwann dann ein uraltes Regelwerk in die Hand bekommen, Alive. Ich glaube, daraus wurde irgendwann Phoenix. Und da war auf den Seiten NSC-Charaktere, ich habe es nicht gefunden, ich wollte es euch so gerne vorlesen, aber war tatsächlich mal die Fähigkeiten einer Fee skizziert, wo dann so stand irgendwie so, kann Liebeszauber, kann Mesmerismus, das ist so eine Art Hypnose, ich glaube Freundschaftszauber, es wurden so ein paar Sachen aufgelistet. Und ich habe gedacht so, ah krass, okay. Ah, scheiße, das muss ich alles können. Oh nein, wie mache ich denn das? Okay, angeborene magische Fähigkeit, so kann ich das ja machen. Und dann habe ich mir tatsächlich Cons über Cons über Cons diese Punkte zusammengespart, bis ich genug Punkte hatte, um mir diese Fähigkeiten zu kaufen. Wie idiotisch, wenn man das heute 2023 oder 2025, wann auch immer ihr diesen Podcast hören werdet, sich überlegt, dass man noch denkt, ich muss meine Darstellung mit Punkten bezahlen. Und als ich dann alle Punkte voll hatte, habe ich es damals so gelöst. Ich habe ja noch von diesem coolen Move erzählt, dass ich meinen Charakter vielleicht mit einem Geheimnis noch behalte, solange bis ich weiß, wie der Laden hier läuft beim Live-Rollenspiel. Solange habe ich keine Menschen gesagt, dass ich kein Mensch bin. Alle haben mich immer für einen Menschen gehalten, weil ich hatte ja auch noch keine spitzen Ohren. Und als ich dann endlich diese Punkte voll hatte und mir auch meine Liste von, wie muss ich reagieren und was ist vielleicht schlecht für mich, was für andere Menschen und andere Spieler überhaupt keine Auswirkung hat, als ich das so voll hatte, habe ich dann angefangen, in so ganz besonderen Momenten mein Coming-out zu bekommen. Und habe dann irgendwie in der Mitsommernacht, als wir mal auf dem Korn waren, dann heimlich mir mein erstes Paar Ohren angeklebt oder nach einem wirklich krassen magischen Ritual, die angeklebt und dann natürlich immer die Kapuze aufgesetzt und versucht es zu verbergen. Aber im Live-Rollenspiel verbirgt man ja nicht wirklich was, sondern man will ja ein Geheimnis erzählen, was jemand anders dann auch entdecken kann. Mhm. Und dann kam das so nach und nach und dieses so, sag mal, du bist doch eigentlich Punkt, 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 wurde dann irgendwie so zu der Visitenkarte, wie ich damit umgehen möchte. Und dass ich mich auch heute noch darüber unfassbar freue, wirklich wie ein kleines Kind, was ich dann total verbergen muss, wenn jemand mich wirklich fragt, sag mal, bist du eigentlich eine Fee? Weil das für mich dann so das größte Kompliment an mein Spiel ist, was ich mir erwünschen kann. Denn sich hinzustellen und zu sagen, ich bin übrigens eine Fee und du musst. Also so hört sich das für mich immer an. Ich bin eine Fee, du musst auf meinen Liebeszauber eingehen. Ich bin eine Fee, du musst irgendwie meine Göttlichkeit darstellen. Und das ist das Gegenteil von meiner eigenen Spielphilosophie. Mhm. Also dass ich, also ich möchte immer sagen, ich bin nicht besser als alle anderen Teilnehmer.
Ja. Wenn du so auf diese Rassen nochmal gehst, ich kenne das Changeling-Netzwerk, also das Buch hatte ich mir auch in der Hand. Gibt es irgendwas, was alle Feen, egal welche Art, Couleur und was auch immer Hintergrund du spielst, dann doch irgendwie vereint, außer lange Ohren haben?
Naja, also die sind ja alle immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also die Feen haben ja so einen eigenen Blick auf die Menschenwelt. Irgendwann fühlten sie sich halt von der Menschenwelt vertrieben und haben sich hinter die Nebel zurückgezogen. Das ist, glaube ich, der rote Faden, der sich durch fast alle Mythologien zieht. Es ist nicht immer der Nebel, es sind dann die Bergeshöhen oder die tiefen Grotten, aber das ist so das Kulturhistorische, was sich durch diese gesamte Sagenkomplex durchzieht. Ich habe mal eine Hausarbeit dazu in meinem Studium eingeschummelt, zufällig über Feen, na sowas. Und das ist ein roter Faden, der sich auch durch Changeling zieht. Ich glaube, dass die spitzen Ohren natürlich uns irgendwie alle ein, uns Feenspieler, aber da die Fantasie unendlich ist, ist halt auch die Auslegungsvariante unendlich. Daher sind wir gewollt uneins, würde ich fast sagen. Mhm. Aber wenn man dann länger drauf guckt, dann haben Pukas immer einen roten Faden, Redcaps ziemlich roten Faden, Pixies, Shees, Banshees, man erkennt da schon so die Zeichen. Mhm. Aber die sind ganz unterschiedlich und es ist viel mannigfaltiger als zum Beispiel, oh mein Gott, gleich hassen sie mich, Orks, die sich ja irgendwie nach Uruks, Mordor-Orks oder der Hautfarbe entsprechend Clan-Orks noch relativ gut einkategorisieren lassen.
Mhm. Ich hatte damals in den 90ern auch irgendwie Kontakt zu Feen oder immer mal wieder, ne, durch entsprechende SpielerInnen, die ich da so begegne. Die meisten hatten allerdings immer dieses Ding mit Religion. Also im Prinzip eine tiefe Abneigung gegen sowas. Und das hat sich nicht so richtig vertragen. Das heißt, ich habe Feen getroffen, die, wenn irgendwo gebetet wurde, irgendwie erstarrten oder es denen nicht so gut ging. Ist das was Feen allgemeines, worauf sich FeenspielerInnen geeinigt haben? Oder ist das auch unabhängig von der Rasse?
Was für eine schöne Frage. Ich würde sagen, das ist abhängig von dem darstellenden Live-Rollenspieler. Mhm. Um dem Ganzen ein wenig Tiefe zu geben, wenn ihr da draußen noch keinen Kontakt mit Feenspielern hattet. Es gibt so ein paar Klassiker, die im Aberglauben der Weltgeschichte und in den wenigen Regelwerken, die es so gibt, wie zum Beispiel Changeling oder dieser einen uralten Live-Seite, den Feen Schaden zufügen können. Natürlich habe ich auch hier einen Zettel vorbereitet und ihn wiedergefunden. Also, es gibt ein paar Klassiker. Salz, Hufeisen, Glöckchen oder geweihte Glöckchen, Religion, kaltes Eisen. Da will ich doch mal kurz was zu sagen. Ziemlich verbreitet, aber nicht allgemeingültig, denn jeder sucht sich aus diesem bunten Topf aus, von dem, was er findet, was für ihn vielleicht passen könnte, so würde ich es beschreiben, ist es so, dass Religion doch den stärksten Einfluss hat. Ich mache das immer so, also ich habe irgendwann mal viele Gespräche, hat man natürlich darüber geführt, angefangen es so zu erklären, dass die neuen Götter eine schwarz-weiße Weltanschauung haben. Auch wenn Menschen an so eine Welt dann stark glauben, dann verschwindet die Magie aus dieser Welt. Wenn alles immer nur gut oder böse, fanatisch oder ketzerisch ist, dann gehen so die feinen Töne verloren und dann wird Santa Claus vielleicht auch plötzlich ein dicker Mann, der zu Weihnachten kommt und verliert irgendwie, dass es eine moralische Institution des Krampus gab, die halt zur Wintersonnenwende kommt. Also die Beschreibungen werden einfacher, platter, plumper, zweidimensionaler. Und wenn dann jetzt wirklich eine, besonders so eine fanatische Religion im Lab bespielt wird, wir nehmen mal so ein Klassiker, vielleicht die Ulturianer. Ein Ulturianer fängt jetzt wirklich an zu beten, das ist wirklich sehr fanatisch gut. Dann wird mir mein Platz in der Welt streitig gemacht und ich nehme dadurch Schaden, dass das passiert. Also, ich habe das dann meistens so dargestellt, dass ich, also das Einfachste ist immer, dass man ein bisschen Blut spuckt, weil man dann quasi innere Blutung dadurch bekommt. Ich habe aber auch in meiner Trickkiste ein paar graue Strähnen, die ich mir dann manchmal ins Haar klippe, um darzustellen, dass ich meine Unsterblichkeit gerade verliere, dadurch, dass halt diese Religion mich so schadet. Also mir so schadet, mich so verletzt, mir so schadet. Und natürlich das auch, ob der jetzt betet oder ob der Boden geweiht ist oder ich vor einem heiligen Symbol stehe, das ist ja quasi das Gleiche. Also ich glaube, das System habt ihr verstanden. Aber ein Gott lässt sein Auge auf diesen Fleck der Welt hinabsinken und in seinem Blick gibt es keinen Platz mehr für mich, also die Fee. In dieser Weltanschauung. Und je mehr Menschen an diesen Gott glauben, umso mächtiger wird er. Und je mehr Menschen diese, und dann natürlich in Feenwahrnehmung, diese Lüge glauben, umso weniger Platz gibt es für diese Fee. Und dann wird es wirklich gefährlich. Und also für den Charakter natürlich gefährlich, das habt ihr ja alle verstanden. Aber das ist etwas, was halt, glaube ich, viele Feenspieler so bespielen. Ich zum Beispiel bespiele weder Hufeisen noch Salz. Ich fand, das passt nicht. Ich weiß, dass andere, auch Skispieler, das schon machen. Ich bespiele sehr intensiv zum Beispiel kaltes Eisen. Das ist auch so ein mythologisches Ding. Ursprünglich, glaube ich, also die richtige Formulierung dazu ist kaltes Eisen in Zorn geschmiedet und Hass gehärtet. Etwas, was wirklich so, also das, ich gebe da glaube ich so Bilder von Eisen, was so sehr vor Zorn nur durch Hämmerschläge zum Glühen gebracht wird. Auch etwas sehr Orkisches, wo wir sie doch heute schon mal am Rande erwähnt haben. Und ich habe das immer so erklärt, dass Feen das Metall benutzen, was ihnen von Sonne und Mond in den Flüssen geschenkt wird, also sowas wie Silber und Gold, aber wirklich den Boden aufzureißen und da etwas hinauszunehmen. Haben wir Tom verloren?
Nein.
Gut. Es
Er lauscht
war so
nur
still.
andächtig, er lauscht andächtig.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir hatten eben schon den Moment und es war plötzlich so besonders still. Wo war ich? Genau, Metall, Boden aufreißen, Metall rausreißen, keine Feenart. Und als ich dann damals meine Charakterpunkte voll hatte und all die Fähigkeiten, von denen ich glaubte, die haben zu müssen, ich habe sie übrigens niemals eingesetzt, aber ich glaubte, damit muss ich es mir erkaufen, eine Fee spielen zu dürfen, habe ich doch sehr intensiv bespielt, dass ich dann alle meine Waffen abgelegt habe, alle Rüstung abgelegt habe und bei der Berührung mit rohem Metall Schmerzen bespielt habe oder richtig Wunden, je nachdem, was es war und wie viel. Das hält einen ganz schön auf Trab. Gerade wenn man mal irgendwo rein möchte und da ist eine Eisenkette davor, dann also ich stehe da dann auch eine Stunde, wenn kein Depp kommt, der sie mir aufmacht, den ich natürlich wahnsinnig nett frage, oder ich nicht irgendwie mit einer absurden Konstruktion von Besenstiel diese Kette darunter arbeite in respektvoller Entfernung. Das Wichtigste ist aber, dass ich immer versuche, dabei majestätisch und elegant auszusehen. Und natürlich diese Fummelei mit Besenstiel und Kette, was ich schon auf so einigen Burghöfen auf Labgeländen machen musste, natürlich dann immer dann unterbreche, wenn jemand vorbeikommt. Und gerade so wieder damit beginne, dass er noch die Chance hat, dieses absurde Spektakulum anzugucken und sonst einfach komplett zu leugnen, ich will da auch gar nicht rein. Was wollte ich ja eigentlich? Ich gehe auch mal weg. Und hab da, also das ist der rote Faden, der sich durch mein Spiel zieht. Die Nina und Metall auf Labgeländen. Da habe ich schon sehr viel Spaß gehabt.
Okay, also die geneigte Feenspielerin sucht sich aus diesem Mali also was raus, was zu dem Konzept passt.
Ja, ich glaube, also würde ich zumindest empfehlen, denn wenn ihr auf die Idee noch nicht von alleine gekommen seid, liebe Feenspielerinnen da draußen, es hat mein Spiel so unglaublich bereichert, das zu tun. Und tatsächlich habe ich also einige Boni, durch Charakterpunkte erkauft, die aber ja heutzutage keiner mehr braucht. Und die habe ich nie eingesetzt. Aber diese Mali halten mich echt auf Trab und haben dramatische und traurige Situationen schon verursacht, die eigentlich die Geschichte toller haben werden lassen. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich so etwas aufzunehmen, weil wo sonst kann man es erleben, dass wildfremde Spieler aus Respekt und Liebe plötzlich einen Schutzkreis um dich herumziehen, weil die SL am Sonntagmorgen, Samstagnacht zur Mitternacht dramatisch drei Engel auftauchen lässt und man sich einfach nur denkt, oh mein Gott, da kommt gerade mein Charakter tot und steht da vollkommen angewurzelt und plötzlich kommen aus allen Ecken Magier, mit denen man das ganze Korn über noch nicht mal aktiv zusammengespielt hat, da machen einen Schutzkreis und versuchen verzweifelt dein Leben zu retten, während eine grinsende SL anfängt, Kunstblut aus deinem Mund laufen zu lassen. Und ich habe es damals überlebt. Vielen Dank, liebe Neris von Morlock. Es hat uns eine über 20 Jahre alte Freundschaft eingebracht, als wir uns dann später in der Silbermondgilde wiederentdeckt haben als Lehrer und Schüler.
Oh, nice. Du hattest ja gerade schon die Boni halt auch erwähnt. Was wäre denn das ungefähr für Feen?
Da haben wir gerade einen weiteren roten Faden bei uns allen gefunden, die Alterslosigkeit, also die theoretische Unsterblichkeit. Also ein Leben, was theoretisch Jahrtausende überdauern könnte. Das heißt, ich altere natürlich nicht, liebe Zuhörer, ich bin ja immer noch 28. So alt war scheinbar meine Fee damals, als sie das erste Mal die Menschenwelt betreten hat. Und ich habe beschlossen, da bleibe ich doch einfach dabei. Ich bitte um respektvolles Ausspielen dieses erfundenen Faktes.
Der ewigen Jugend.
Ganz genau. Aber dazu gibt es dann noch eine gewisse Magie-Affinität, dass man Magie einfach intuitiv perfekt beherrscht. Naja, das ist auch falsch. Nein, aber dass man einfach eine Affinität dazu hat. Also auch einige Feen, die sich für eine andere Charakterklasse als Magier entschieden haben. Ich habe mich übrigens für Magie entschieden. Bespielen es trotzdem so, dass sie wissen, wenn ein Gegenstand magisch ist. Also so ein intuitives Verständnis. Und dann gibt es das wilde Potpourri an Fähigkeiten, die in allen Sagen, Geschichten, Hollywood-Filmen so erwähnt werden. Ich glaube, das zentrale Ding, wonach ihr höflicherweise noch nicht gefragt habt, ist der Wunsch. Ein sehr heikles Thema natürlich, also ein sehr intimes Thema. Ich bespiele das so, dass also wer bei mir ankommt und nach einem Wunsch fragt, geht mit einer verbalen Klatsche. Aber zu ganz seltenen Momenten, wenn ich das Gefühl habe, es passt gerade besonders gut oder es passt gerade richtig besonders schlecht, dann biete ich sehr selten anderen Charakteren einen Wunsch an und sage ihnen, du hast einen Wunsch bei mir frei. Oder, naja, frei klingt auch so doof. Ich kann das, glaube ich, gar nicht ohne die Situation so pathetisch formulieren, wie ich es tun würde. Aber ich biete auf jeden Fall in einer wahnsinnig epischen Formulierung einen Wunsch an. Und das ist für mich dann wirklich so bindend wie der Unbreakable Vow aus Harry Potter. Also ein wirklich unbrechbarer Schwur, diesen Wunsch jetzt zu erfüllen. Es ging auch mal fürchterlich nach hinten los, so für mich. Und aber das ist dann so. Das ist, also die meisten wagen es nicht, den anzunehmen. Aber ich lebe ja unendlich lange. Irgendwann kommt der Moment, wo sie dann doch was wollen. Und ach, das ist ganz toll und ganz intim. Und man kann es ja auch mal so runterbrechen. Hätte die gute Fee im Märchen nicht gesagt, du hast drei Wünsche frei, hätte es ja auch für sie keine Auswirkung gehabt. Also das ist wie beim Djinn. Man muss das aussprechen und dann passiert was. Und ich bin verbal bewaffnet genug, dass man sich gut überlegen sollte, wie man das dann formuliert. Und es gibt so einige Charaktere, die überlegen das jetzt schon so seit 20 Jahren und finden die Formulierung immer noch nicht wasserdicht genug, aber das kommt noch eines Tages.
Jetzt hast du schon zweimal deinen Charakter angeteasert. Ich sage nur Besenstiel und Burgkette und die Formulierung von Wünschen. Erzähl doch mal, wie ist eigentlich der Charakter deiner Fee so? Möchtest du vielleicht einen Namen nennen? Wollen wir ihn still im Raum wapern lassen, dass er keinen Namen hat? Oder erzähl mal einfach über den Charakter deiner Fee, dass die Zuhörenden vielleicht etwas besser verstehen. Wie ist denn dieses Innenleben einer Fee, die man jetzt schon länger als nur den klassischen, ich stelle die nur auf einer Veranstaltung als NSC dar, sondern das ist die wird mit Leben erfüllt.
Also ich glaube, liebe Zuhörer, meinen Charakternamen werde ich verschweigen, denn die, die ihn wissen, die haben mich ja jetzt alle schon sofort erkannt. Und die anderen sollen lieber gar nicht wissen, wie ich heiße, weil ich ja so viel Intimes gerade offenbare. Das skippen wir dann. Wahrscheinlich ist es der erste Kommentar im Discord, dass irgendjemand den spoilert. Das werden wir ja dann sehen. Aber wie ist eigentlich mein Innenleben? Ja, genau, ich habe ein Psychogramm, habe ich es auch mal genannt, um klar zu machen, was halt Charakterfähigkeiten und was ist Charakter ist. Ich habe mir überlegt, dass ein Wesen, was theoretisch unendlich lange lebt, also in einer Gesellschaft von Wesen, die eigentlich unendlich lange leben und immer die gleichen Personen treffen, die haben einfach so eine gewisse Langmut, wie ja auch eine Gesellschaft von uralten Vampiren die wahrscheinlich hätte. Und man hat eine ganz strenge Moral, aber die ist für Menschen sehr schwer nachvollziehbar. Es ist immer um Ausgleich bemüht. Ich spiele ja jetzt eine lichte Fee. Das ist natürlich wichtig. Das ist ja in der wilden Hatz, da wo alle dunklen Feen sind. Ist das vielleicht, wäre die Antwort eine ganz, ganz andere. Aber dann müsst ihr eine andere Fee zu einem anderen Termin mal in den Podcast einladen. Mhm. Ich versuche immer eine ausgleichende Moral zu bespielen. Und es gibt einen zentralen Satz, der mich unfassbar geprägt hat. Natürlich aus den Nebeln von Avalon, also beziehungsweise aus einem entlehnten Kurzgeschichtenband, der zauberhaft ist. Der Unverständnis beschrieben hat, diese Kurzgeschichte mit etwas, was Feen über einen Menschen verhängt haben und warum sie ihn so schlimm verflucht hätten, aber am Ende kommt raus mit einem zentralen Satz der Schamanin, die ganze Zeit dem Ganzen, also einer Druidin, die dem irgendwie auf den Grund geht, das Feenvolk ist vieles. Es mag grausam sein, aber es ist immer gerecht. Und diese Geschichte offenbart, dass halt dieser Fluch sowas von verdient war. Und das ist so mein zentraler Leitsatz. Ich glaube, ein witziges Beispiel darüber ist, mein Beruf, also mein Charakterberuf, ist ja vollkommen unabhängig von meiner Rasse, ist Magierin. Mhm. Und ich lehre mittlerweile, also ich habe natürlich 1000 akademische Grade abgeschlossen und habe auch entschieden, dass ich die Menschenwelt betreten habe, um da zu bleiben. Also benehme ich mich, also muss ich mich auch dem, ich benehme mich wie ein Mensch, wollte ich gerade sagen, das stimmt nicht, habe ich vorher gestoppt, deswegen nur ein halber Satz, liebe Zuhörer. Mhm. Ich versuche, ich habe den Faden verloren. So ist das wohl, wenn man unendlich lange Zeit zum Faseln hat. Ich habe ja noch ein paar tausend Jahre vor mir, ich hoffe Sie auch, liebe Zuhörer. Oh, also ich versuche es nochmal. Ich komme nochmal rein.
Ja, bitte.
Also, man hat sehr viel Zeit. Man kann sich sehr genau überlegen, was man tut. Man hat viele akademische Grade abgeschlossen. Da war ich, ich hoffe, ihr habt vorgespult bis zu diesem Punkt. Nachdem ich halt beschlossen habe, Magie wie ein Mensch zu lernen, weil ich ja in der Menschenwelt bin und dann halt auch mit Komponenten und mit Fähigkeitenpunkten und so weiter, damit ich mir keinen unlauteren Vorteil verschaffe, dadurch, dass Nina beschlossen hat, ihr Charakter ist eine Fee und kein Mensch, habe ich also nach zig Dekaden, die ich ja schon lebe mit meinen 28 Jahren, diverse Magiegilden durch und bin aktuell Professor. Naja, also Magister natürlich für Beeinflussungsmagie. Und jetzt kommen wir endlich zu meinem Beispiel. Ich bin also in einer großen Akademie die Hauptlehrende für Beeinflussungsmagie und bringe kleinen, unbedarften Scholaren bei, wie sie die Geister der Menschen, der Elfen und alle anderen da draußen am besten bezaubern, verzaubern und verbiegen können. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich ein Doppelleben und arbeite bei einer Gruppe, die nicht genannt werden darf, der Schattengilde, und bringe dort Dieben und Schurken bei, wie sie ihren Geist gegen Beeinflussungsmagie schützen können. Also, how to save myself against Beeinflussungsmagie, ohne dass man ein Magier ist. Und bringe ihnen dann also Tipps und Tricks bei, wie sie es machen können und was irgendwo auch ist, wie kann man im Spiel schön drauf reagieren, wie kann man das machen, wie kann man das darstellen. Das fließt natürlich mit rein, aber mal zurück zu meiner moralischen Waage. Auf der einen Seite bin ich eine Koryphäe für Beeinflussungsmagie und auf der anderen Seite bin ich jemand, der Beeinflussungsmagie in der Welt schwieriger macht, weil das ist dann in der Summe wieder null. Und am liebsten wollen wir doch gehen, ohne Spuren hinterlassen zu haben. Machte das Sinn für euch, Alex und Tom? Ja.
So habe ich dich auch kennengelernt.
Ja, peinlich. Tom kennt auch meinen Charakternamen, den er hier nicht nennen darf, aber wahrscheinlich ist er dann Nein. Kommentar Nummer 1 in Discord.
Ich glaube es sicher nicht. Ich glaube, das mache ich nicht. Das dürfen andere tun.
Nein, das machen andere, genau, das machen wir nicht. Nichtsdestotrotz, diesem ganzen Feen-Aura um dich herum, bist du ja auch immer noch wahrscheinlich Nina, die irgendwie essen, trinken und Dinge tun muss. Und wenn du wenn man eigentlich ein unendlicher Charakter oder Seele hat, oder nicht Seele, ich weiß nicht, wie das bei Feen ist, ob die auch eine Seele haben.
Frag doch mal.
Ich wollte auf was viel, viel menschlichere Bedürfnisse. Das heißt, wenn du irgendwie angepiekst wirst, ne, dieses, wenn ihr uns stecht, bluten wir dann nicht, ist das nicht halt auch irgendwie Blutenfeen, Essenfeen? Von was ernähren die sich? Nektar? Dem Blut von Menschen?
Nektar und Ambrosia, ja. ja, danke. Danke für diese Frage. Ein ganz zentraler Punkt in meiner Darstellung ist, dass ich halt finde, ich kann halt weder fliegen noch nicht altern, noch all diese Sachen, die eine Fee eigentlich können müsste, weil es nicht darstellbar ist. Ich glaube, den Hochelfen-Spielern unter uns da draußen geht es auch so. Aber ich erkläre es immer damit, dass ich die Entscheidung getroffen habe, also dieser Charakter die Entscheidung getroffen hat, Teil der Menschenwelt zu sein, solange sein Aufenthalt hier eben dauert. Und das heißt, ich muss auch mit den Nachteilen der Menschenwelt klarkommen. Natürlich versuche ich immer, meine Darstellung damit irgendwie größer, majestätischer und surrealer zu machen, indem ich halt versuche, nicht kotzend vom Klo zu hängen, weil ich mich mit den Barbaren besoffen habe, sondern ich schleiche mich zum Erbrechen natürlich tief in den Wald, putze Zähne, lege Parfum aus und komme dann wieder. Nichts davon ist übrigens jemals passiert, aber ich blute. Ich spuck vielleicht auch beim Reden mal jemanden ins Gesicht, was halt so normalen Menschen passiert. Und versuche aber das passiert, denn ich bin ja einfach ein Mensch, aber ich versuche das immer noch so, also damit kann ich das dann auch erklären, dass es einfach passiert, weil ich sage, ich bin kein Gast in der Welt. Ich bin hier Teil, ne? Und wenn der Kontinent untergeht, dann gehe ich mit unter. Deswegen plotte ich jetzt auch mit dir mit, jetzt mal kurz gesprochen. Stehe ich aber vor allen anderen auf morgens meistens und also fast immer aber tatsächlich, weil ich ja so lange in der Maske brauche, habe dann meine 90 Minuten Hölle, bis ich dann mich total glücklich und zen fühle. Und schleiche mich meistens auch nachts so nochmal aufs Klo oder dusche dann eher nachts, weil dann habe ich eh das Kostüm und das Make-up abgelegt und vermeide so diese vulgären Momente. Ich glaube schon. Und ich versuche auch immer, mich nicht so ins Spiel verstricken zu lassen wie, komm Baby, setz dich doch mal auf meinen Schoß. So, wenn ich schlagfertig genug bin, dann sage ich, möchtest du dann all deine verbleibenden Lebensjahre noch in einer Nacht verlieren? Habe ich noch nie einen guten Konter drauf bekommen. Und dann hatte ich immer diese dramatischen 3 Sekunden, um zu gehen, um mich dieser Spielsituation zu entziehen, um irgendwo dann wieder schön elegant und royal zu sein. Und ich glaube, der anstrengendste Moment davon war, dass ich mich bei einer Audienz bei einem Prinzen auf eine Bank gesetzt hatte und nach 3 Sekunden begriffen habe, scheiße, die hält nicht, weil es so eine wilde Lab-Zusammensteckbank war. Mhm. Und es pflanzte sich auch gleich einer neben mich und ich bin dann so geschickt leicht in die Hocke gegangen, dass es so aussah, als würde ich auf dieser Bank sitzen, aber durch die Röcke verborgen, habe ich die ganze Zeit da halt gehockt. Oh mein Gott, war das anstrengend, weil ich immer dachte so, gleich bricht diese scheiß Bank zusammen und dann lande ich auf meinem Arsch und das in der Mitte dieser Audienz, wie unepisch wäre das dann? Und irgendwie im Schweiße meines Angesichts habe ich diese unendlich lange Dreiviertelstunde irgendwie überstanden. Diese scheiß Bank ist nicht zusammengebrochen übrigens, also mein Nebenmann ist nicht auf den Boden gepurzelt, aber ich verlange mir halt sehr viel ab und ertrage dann diese Momente, weil ich diesen anderen Moment, dieses Platscharschboden, alle gucken, den Moment, den will ich noch viel weniger ertragen. Also hocke ich dann da eine Dreiviertelstunde. Und ich habe in einem Ritual mich selber auch mal aus Versehen angezündet, weil mit meinen langen, schleppenden Gewändern, von denen ich ja schon erzählt habe, stand ich da ungünstig über einem Teelicht. Und ich habe das dann auch gesehen, dass es da hinten an der Schleppe anfängt zu brennen. Hier ein Lob auf natürliche Materialien. Es war halt kein Organza-Flitter-Flirp-Stoff von den Feen, die ich ja so liebe und am Anfang ja schon davon erzählt habe, sondern es war halt eine schwere Baumwolle und sie brannte halt langsam. Und ich dachte so, okay, es ist echt langsam. Ich glaube, ich kann den Zauberspruch noch zu Ende zitieren. Und dann kann ich das ja unauffällig bei einer Rückwärtsbewegung austreten. Und dann kam irgendwann die Magie-SL liebe Zuhörer, eine Zeit, als es noch Magier selbst bei Ritualen daneben gab, die gucken, ob man vielleicht einen Fehler oder einen Versprecher macht. Die kam dann irgendwann in den Kreis gesprungen und meinte, du brennst! Und ich guckte sie an und so, ja, ich weiß.
Das ist der Effekt, noch, das soll so.
Aber ich habe doch noch hier 50 Zentimeter, was willst du? So, das habe ich ihm dann im Subtext gesagt, also ich sagte, ich weiß, und scheuchte ihn mit so einer Handbewegung wieder raus, machte den Zauberspruch zu Ende und trat dann vorsichtig meine Rockschleppe aus. Ja, diese Momente habe ich sehr oft in meinem Live-Rollenspiel-Leben, aber solange man ruhig bleibt, ich meine, man wächst da dran und dann wird so eine Geschichte auch legendär, wenn man die halt durchzieht. Dann ist es auch okay, dass man nachts duscht oder morgens um 6 aufsteht, wenn man weiß, um 7.30 Uhr ist das Ritual und man möchte, dass die Haare und die Ohren liegen. Puh.
Tja.
Okay, also nochmal die Antwort sozusagen, du blutest und isst und machst Dinge wie ein Mensch, um dich mehr so immersiv halt auch als Fee in dieser Menschenwelt darzustellen.
Das ist natürlich so geschickt formuliert, dass ich sage, auf jeden Fall ja. Und es geht ja auch gar nicht anders. Also ich sehe schon, dass ich ein bisschen andere Sachen esse als die anderen. Mhm. Ich trinke jetzt auch nicht so gerne Bier, sondern ich habe meistens so eine klare Karaffe mit einer Mischung, wo dann zum Beispiel Wodka und Sprite oder sowas drin ist. Mhm. Was, wenn jemand mit aus meinem Glas trinkt, wirklich ungewöhnlich schmeckt und dann ist Alkohol drin. Oder ich trinke auch mal gar keinen Alkohol, weil ich nicht weiß, ob ich dann abends die Perücke wieder abbekomme im Zelt bei Schummerlicht.
Ist auch gut, auch und mal kein Alkohol, liebe Hörerinnen, habt ihr das gehört?
Ja, es geht sehr gut ohne und die besten Gespräche hat man dann doch nüchtern und nicht betrunken. Aber ich schränke mich so als Nina in meiner Freiheit schon ganz schön ein, dadurch, dass ich diesen Charakter spiele. Aber es bleibt noch genug Freiheit übrig, den ich einfach damit erkläre, mit, ja, aber wir sind hier ja in der Menschenwelt und deswegen nehme ich jetzt auch ein Stück Kuchen. Oder ich trinke auch aus dem Becher, der herumgegeben wird, oder nehme einfach an diesem sozialen Ritual des Essens teil. Mhm. Und auf Klo gehen wir eh immer alle alleine, oder?
Ja.
Außerdem, also es gibt ein anderes Phänomen, das gar nicht zu deiner Frage gehört, aber vielleicht auch ganz spannend ist, ein sehr intimes Detail, ihr Lieben. Wenn ich mal aufs Klo gehe, bei Frauen finden ja die besten und geheimsten Unterhaltungen im Waschraum, also in den Waschbecken vor der Toilette statt. Liebe Männer, ihr habt euch immer gefragt, was wir da machen. Es ist ein Moment der absolut ungezwungenen gesellschaftlichen Entspannung, dort vor dem Spiegel zu stehen. Wir müssen nämlich alle gar nicht pinkeln. Wir wollen gucken, ob unser Make-up noch sitzt. Weitere Seiteninfo für euch. Und in diesem Moment, wo man dann so tut, als ob man auf der Toilette war, aber nicht war und sich dann anschließend die Hände wäscht, wird man dann doch manchmal außerhalb des Spiegels, also im Outtime angesprochen. Und es passiert mir ein bis zweimal pro Con, dass mich plötzlich irgendeine Spielerin anspricht und mit mir in Kontakt kommen möchte, weil sie sich das als Charakter nicht traut. Also dann mit so was Höflichen wie, oh, schöne Schleppe, hat die mal gebrannt? Oder einem ähnlichen niedlichen Eisbrecher-Detail. Und das habe ich so über die Jahre halt gemerkt, je stärker ich kostümiert bin und gemake-upt bin und so weiter, gefinished, nennen wir es gefinished bin, umso weniger werden die Interaktionen draußen. Und das Gefälle nach drin ist dann halt viel größer. Also ich habe dann meine Klönschnacks auf dem Klo, wo man dann auch zeigen möchte, so, und echt bin ich halt total nett und oh ja, klar, nee, ich kann dir den Link schicken oder ach, das habe ich selber gemacht oder das ist dir aufgefallen, oh, wie nett. Komplett aus der Rolle gefallen, aber irgendwie auch witzig.
Das heißt, Feen, die dich treffen auf Veranstaltungen, können dich anreden mit, hey, sag mal, die Schärpe, hat die schon mal gebrannt? Oder wie gehst du mit, wie gehst du oder wie reagierst du auf andere Feen, die du auf Veranstaltungen triffst?
Ja, noch so eine intime Frage, die meine fiesen persönlichen Nina-Charakter-Hintergründe beleuchten. Also da gibt es erstmal ein archetypisches Problem. Und zwar, ich bin doch das letzte Einhorn. Scheiße, warum ist denn da noch ein letztes Einhorn? Warum ist hier eine andere Feenspielerin oder ein anderer Feenspieler auf dem Korn? Oh, Kacke, bin ich jetzt weniger episch? Dinge, die man sich dann fragt. Mhm. Natürlich bin ich nicht weniger episch. Und wer bin ich denn, dass ich sagen kann, es darf nur eine Fee in der Welt geben und das bin ich? Nein, das hat noch nicht mal irgendwie mein 14-jähriges Ich gedacht. Aber ich muss immer kurz schlucken und dann muss ich das Gegenüber mal kurz so ein bisschen einsortieren, ob wir aus dem gleichen Universum quasi, aus Gedankenuniversum kommen. Ja. Und dann ist es ein sehr respektvolles Miteinander, meistens. Also man beschnüffelt sich. Das ist so ein bisschen so, wie wenn zwei Wölfe im Wald sich treffen, die umkreisen sich erstmal und gucken. Denn ich glaube, ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut so, wie Feen, die Menschen sehen. Also wir sind dann so die Wölfe, die sich da jetzt umkreisen. Und wenn ich halt merke, dass die Feen irgendwie so ein bisschen kacke dargestellt sind in meiner Welt, also ihr habt ja schon gehört, was ich mir selber halt alles abverlange. Ich habe mich auch mal einen Con über nur von Mandeln ernährt und so, all solche Dinge. Aber also ich verlange mir selber sehr viel ab. Das kann ich aber meinem Gegenüber nicht abverlangen. Denn wenn ich ein blöder Perfektionist bin in Kostüm und Darstellung, heißt das nicht, dass mein Gegenüber nicht Spaß haben darf und auch Spaß als Fee haben darf. Und dann versucht man halt so Gemeinsamkeiten zu finden. Und es ist mir jedes Mal passiert, auch wenn ich gedacht habe, so, boah, die finde ich jetzt richtig blöd, dann aber irgendein Mensch oder noch schlimmer, irgendein Paladin es jetzt plötzlich auf die Feen abgesehen hat und denen irgendwie was antun will oder einfach nur unhöflich irgendeinen verkackten Schrein in deren Nähe aufstellt und diese bewusste Provokation Leib und Leben der anderen Feen gefährdet, dann ist der Schulterschluss auch nur ein Wimpernschlag entfernt und zack bin ich da und dann aber was wird denn das hier? Passt natürlich auch sehr gut dazu, dass ich eine Ski spiele, was ja eher so, was sind die Adelskaste, könnte man sagen, der alten Feen ist. Da hat man ja einen diplomatischen Auftrag. Also ich meine, wahre Adel kommt ja aus dem Herzen. Das ist ja kein Privileg, das ist ja eine Pflicht. Also muss ich ja gucken, dass es den armen anderen kleinen Feen, die noch nicht so lange wie ich in dieser Menschenwelt unterwegs sind, gut geht. Und dann nimmt man die später auch mal beiseite und sagt auch so, ja, also vielleicht hättest du den Paladin auch nicht so doll provozieren sollen, weil dass du deine Kappe in Blut wendest, ist deine Sache. Aber wenn du seine Kappe in Blut wendest, dann ist es seine Sache und dann geht's los. Und viele Feenspieler spielen das ja auch dann sehr naiv und wollen halt ständig gerettet werden. Und naja, ich habe mich ja inspirieren lassen von der guten Fee aus Fantagiron. Ich komme dann und rette und verpacke dann vielleicht auch mal ein Tipp für ein besseres gemeinsames Spiel da mit hinein, der vielleicht auch mehr OT als IT ist, aber es ist aber schön, wenn man halt gemeinsam miteinander wachsen kann. Und auch da habe ich einen unfassbar schönen Moment mal zu gehabt. Es gab diese typische drei nervigen NSC-Mädels, die Feen spielen und dann so, Kicher, Kicher, ich spiele dir einen Streich. Meine Hassfeen, ihr habt es vielleicht schon rausgehört. Und dann hatte ich anschließend mit einer von denen, also schon während des Gespräches und die so ein bisschen, ich sag das mal, Schadensbegrenzung betreiben im sozialen Gefüge des Lagers, habe ich mir die drei beiseite genommen und eine von denen suchte dann auch das Gespräch und die habe ich 2, 3 Jahre später wieder getroffen und diese Spielerin hat sich ein unfassbar schönes Kleid gemacht. Also das war gar nicht aufwendig, sondern das war wirklich so Nebel von Avalon-Priesterin-like und trug irgendwie die Haare anders, die Ohren anders. Also aus dieser Barbie-Fairytopia-Fee wurde halt eine Nebel von Avalon-Fee. Und ich war, also ich merke gerade, also meine Stimme stockt, weil das ein wirklich besonderer Moment irgendwie für mich war. Und das war so toll und es war so großartig und sie hat mich dann auch, also auf eine ganz besondere Art begrüßt, also hat dann erstmal so eine Weile gewartet, bis sie wirklich mit mir interagierte, gerade so am ersten Abend, bis so alle anderen gegangen sind vom Platz und nur noch wir beide quasi auf dem leeren Dorfplatz standen, schritt sie dann langsam auf mich zu und begrüßte mich einfach so wie eine Mentorin, die man wieder trifft. So, und das nur, weil ich mir damals das Herz genommen habe und gesagt habe, durch die Blume, guck mal, so könnte man es besser machen und ihr es irgendwie auch anders vorgelebt habe. Und es ist so eine tolle Spielerin geworden, die ich 1, 2 Mal noch am Horizont halt so auf Cons gesehen habe. Und man hat sich dann sehr würdevoll zugenickt, so wie Feen das eben machen. Weil ich meine, wir haben ja eine unendlich lange Lebensspanne. Warum denn jetzt E-Mail-Adressen austauschen? Ich hoffe, dass ich sie in der nächsten Dekade mindestens einmal noch irgendwo am Horizont wieder sehen werde. So, also ein Miteinander ist immer schöner als ein Gegeneinander. Gerade bei solchen extremen Charakteren, wie Tom ja in seiner Reaktion gerade schon ganz viel erzählt hat, einigen Charakteren wahnsinnig auf die Nerven gehen können, weil sie einfach eine Lächerlichkeit ausbreiten, die manchmal auch über ihren Einflussbereich hinaus andere Charaktere dann mit in die Lächerlichkeit zieht. Denn ich finde, man muss nicht dem Grafen dieses Landes, wo wir gerade spielen, der es eh schwer hat zu zeigen, warum bin ich der Graf und nicht du, dann auch noch eine rote Nase draufzusetzen. Mhm. Bitte, ihr Feenspieler da draußen, macht sowas nicht. Wir wollen uns doch gegenseitig heben und nicht unsere Bühnenlicht auf Kosten der Lächerlichkeit eines anderen erkaufen.
Jetzt hast du deine Rolle hat bei der besten Ilmera Magiergilde gelernt. Damit gehe ich davon aus, dass du eine gute Magierdarstellung oder Magiedarstellung hast, aber die Zuhörenden werden das nicht so wissen. Wie stellst du deine Magie denn dar? Also wie stellst du mit der Rolle, die du darstellst als Fee, deine Magie dar?
Oh, danke, das ist eine tolle Frage. Ihr habt ja schon mit mir reisen dürfen, dass ich ja in den 90ern angefangen habe und natürlich auch solche Sachen wie den Softfeuerball geworfen habe. Ja, das ist natürlich passiert. Aber im Laufe der Zeit habe ich mich dann irgendwie auf Beeinflussungsmagie verlagert, weil es ohne derlei lächerliche Dinge auskommt. Wenn ich aber wirklich mal einen Effekt darstellen will, dann habe ich versucht, so diese über die Jahre immer mehr diese Außerweltlichkeit schön zu illustrieren. Also ich habe Tonnen von Bergkristallen für Milliarden von Euro gekauft, gefühlt, und habe dann so schöne LED-Lichter, die man drunter schieben kann, sodass irgendwie dadurch, dass es keine Plastikkristalle sind, sondern echter Bergkristall, einfach viel schöner gebrochen wird. Und am besten ist es, wenn man das über eine Fernbedienung tief in seinem Ärmel anmacht und auf eine Geste das dann angeht. Und dann gehen halt diese echten Kristalle, also wirklich so diese einzelnen, mehr als daumendicke Kristallstäbe, die dann irgendwo von irgendwo her leuchten. Oder ich glaube, mein schönstes im Repertoire, abgesehen von der morgens um 6 ins Kostüm schon eingebauten Nebelmaschine, wo dann halt Nebel aus den Handflächen aufsteigen kann, habe ich einen Weg gefunden, wie Galadriels Spiegel eine große Schale habe, wo ich aus einer Karaffe scheinbar Wasser hineingieße und eben sage, dass ich jetzt aus dem gefrorenen Spiegel ihm etwas lesen könnte, also ihm, meinem Gegenüber. Und habe dann halt dieses Wasser und gieße das in die Schale und dann mit einem Trick, den ich jetzt nicht gleich verrate, weil ihr sollt ja immer noch diesen Moment genießen können, friert plötzlich die gesamte Schale durch. Also plötzlich das ganze Wasser ist trüb durchgefroren, komplett, wird ein Block. So. Mhm. Und das bette ich dann halt so in den Zauber ein und habe auch so ein gefrostetes Transparentpapier, kann man das glaube ich, so könnt ihr euch das vorstellen, wo ich dann zum Beispiel den Orakelspruch vorher draufgeschrieben habe oder irgendwas vorbereitet habe, den ich mir dann aus dem Arm ziehe, was genauso von der Textur wirkt wie dieses innerhalb von einer Sekunde komplett durchgefrorene Wasser, wo ich es doch eben noch flüssig reingegossen habe. Eine kleine chemische Herausforderung, die dann sehr aufwendig, heimlich muss ich dann die Schale wegräumen, auskratzen, das wieder behandeln. Aber das seht ihr da draußen ja nicht. Ihr seht nur, dass in dem Moment wirklich Wasser friert, weil ich halt finde, so Nebel, Licht, das ist etwas, was halt Magie ist, die zu einem Feencharakter passt. Ich verstecke auch um mich herum manchmal Aktivboxen, wo dann plötzlich flüsternde Geräusche rauskommen, die ich mit dem Handy ansteuere. Und auch wenn ich total eiskalt die ganze Zeit dann sage, oh, hier wäre eigentlich ein ganz guter Platz jetzt für das Ritual, habe ich natürlich heute Morgen, noch vor 6, bevor ich mich umgezogen habe, bin ich dann in den Wald gelaufen, habe da alles vorbereitet. Und während ich so, oh, ich glaube, hier wäre ganz gut, so sage, ist da eine Nina da drin, die denkt so, oh, hoffentlich ist die Box nicht ausgegangen. Es wäre ja so peinlich, wenn ich mich jetzt nochmal bücken muss, wo ich doch alles vorbereitet habe, ist die Tastensperre in meiner Tasche schon wieder dran gegangen. Oder das überlege ich mir alles innerlich und sage dann äußerlich, können wir endlich? Worauf warten wir hier eigentlich? Mhm. Und das ist meine Magie, wie bei allen Magiern, nur Blendwerk. Aber ich übe das viel und probiere immer neue Dinge aus, um wirklich überraschen zu können, sodass man sagt, oh ja, krass, ich glaube, das ist eine echte Fee.
Zum Thema Bergkristall. Du hast also auch bei dem großen skandinavischen Möbelhersteller in der Weihnachtszeit die LED-Bergkristalle gekauft?
Nein, auf keinen Fall. Also gerade nicht, sondern verdammt, da gab es welche.
Ich schick dir mal Bilder davon. Die gab es in verschiedenen Größen. Ich benutze die witzigerweise für meine Zauber. Deswegen, ich fühlte mich da sehr abgeholt, als du Bergkristall sagtest.
Ja, nee, ich habe, also ich rede wirklich, also ich weiß nicht, ob das echte Bergkristalle sind, aber ich habe bei irgendeinem Esoterikhändler oder so, ich weiß es nicht, kaufe ich Bergkristalle und ich habe mal eine Krone daraus gemacht. Die war schwerer, als ich es dachte, aber das kann ich natürlich nicht zugeben. Wenn sie erstmal auf meinem Kopf ist, dann muss man sich halt wirklich sehr, sehr, sehr gerade halten. Also es sind wirklich so richtig schöne, große, trübe, teure Kristalle. Und da fummel ich dann meistens selber irgendein Licht drum, dass ich kann. Ich habe sehr viele LEDs schon gelötet. Aber macht euch keine Sorgen da draußen, das ist alles echt viel leichter als in den 90ern geworden, wo man immer noch das Riesenbatteriepack und die Glühbirne irgendwo einbauen musste, was einem auf jeden Fall mit einem Kurzschluss mitten im Ritual verlässt. Aber heute ist so viel möglich und ich bin sehr gespannt, Tom, wir müssen später mal Bilder austauschen. Du zeigst mir deine Kristalle und ich zeig dir meine, ja?
Ja, machen wir auf jeden
Und
Fall.
beide ladet ihr sie dann bei uns im Forum hoch, damit auch andere sie, den Kristallvergleich sehen können, oder was?
Vielleicht.
Oder wir behalten uns dieses Geheimnis einfach für den richtig schönen Moment im In-Time. Denn wenn dann eine Situation entsteht, wo dann der Teilnehmer das Gefühl hat, ich bin gerade in echter Magie und das alles ist gerade ein bisschen größer als ich selbst. Wow, ich habe schon eine Stunde nicht mehr daran gedacht, dass meine Steuererklärung fällig ist. Ist das vielleicht viel größer und wir bewahren dieses Geheimnis bis zu diesem Moment auf?
Ja, okay, Zustimmung, Zustimmung. Sag mal, Lina, wenn man aber so ein Feen kann, man hat ja so ein bestimmtes Bild halt auch vielleicht von Feen und halt, wir hatten ähnliche Frage schon mal bei Darstellung von Elfen. Auch die Frage nach, das ist hauptsächlich eine Frauenfrage, lustigerweise, muss ich besonders aussehen oder besondere körperliche Attribute mitbringen oder nicht mitbringen, um die Berechtigung haben, eine Fee darzustellen?
Oder auch, kann man zu dick sein, um ein Fee zu
Das
spielen?
hast du jetzt gesagt.
Ja,
Das kann ich.
genau. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Also, und ich kann dir sagen, es ist tatsächlich nicht nur ein Frauenproblem, aber die sprechen wahrscheinlich mehr darüber. Es gab mal einen Moment, wo ich irgendwie zugetragen bekommen habe oder irgendjemand das wiedergegeben hat oder so. Oder ja, die vier fetten Feen der Mittellande: Hans, Hein, Peter und Nina. Ihr hört schon, drei der Namen habe ich erfunden, denn dieser Satz hat mich so unfassbar verletzt,
Das ist
dass ich
mein
die
Name.
anderen, dass ich die anderen drei nicht mit wieder verletzen möchte. Die kennen alle den Satz. Und er hat uns alle vier wirklich, wirklich verletzt, ihr Arschlöcher da draußen. Also, ich selber bin ein Mensch, der durch alle Konfektionsgrößen rast. Ich habe meine Phasen gehabt, da habe ich, war ich eher so eine Person mit XXL. Ich war da auch Phasen, da bin ich eine Person, die so Größe S hat. Ich glaube, die Konfektionsgrößen interessieren euch da ja nicht näher dazu. Aber innerhalb von 2 Jahren nehme ich 20 Kilo zu und ab. So bin ich halt. Es ist viel Arbeit, das abzunehmen. Es geht immer ganz leicht, das zuzunehmen. Und ich habe mich nach diesem Satz viele Jahre lang zu dick gefühlt, um eine Fee zu spielen. Das ist natürlich komplett mein eigenes Problem. Das Problem ist in meinem Kopf. Das ist es bei Body Shaming immer, aber oder meistens, oder ne, jetzt will ich das auch nicht verallgemeinern. Oh, jetzt, oh Gott, ey. Das wird ja nicht besser mit der politischen Korrektheit. Also nochmal, ich komme nochmal rein. Mich hat es damals sehr verletzt. Ich habe tatsächlich diesen Charakter über einige Jahre nicht gespielt, habe dann vor den Cons wie eine Blöde diätet. Hat sowieso nichts, auf Krampf kann man gar nicht abnehmen in so einem Moment mit so einem Block. Und ich habe die Entspannung dazu immer noch nicht ganz gefunden, aber ich lebe folgendes Phänomen. Ich fühle mich wohler in meiner Haut, wenn ich schlanker bin. Ich glaube, das können wir alle verstehen oder können wir teilen oder irgendwie sich zumindest vorstellen, was damit gemeint ist. Ich werde immer sehr kurvig sein, egal ob ich die kleinste Größe 36 habe oder ob ich gerade Größe 46 habe. Ich bin vom Typ her immer kurvig. Das wird so sein. So. Und ich finde, eine Fee sollte schön sein. Es hat aber überhaupt nichts darüber auszusagen, wie viel sie wiegt. Und ihr Lieben da draußen, man kann mit Kostüm und Make-up wahnsinnig viel machen. Dann ist es vielleicht einfach eine andere Art von Kleid, die man tragen sollte. Ich habe zum Beispiel es dann im Sommer mal so gemacht, da war ich mehr, dass ich ein Kleid habe, was unterhalb des Knies einen Schlitz hatte und bin barfuß gegangen und habe mir meine Füße wunderschön lackiert und hat dann so einen schmalen, schlanken, elfenartigen Fuß, der dann halt immer so aus diesem Kleid unten rausblitzte und alles, oh krass, die ist ja barfuß unterwegs. Und hinterher hat jemand Stein und Bein geschworen, als er mich beschreiben sollte, mit wem meinst du denn? Und dann meinte, ja, so eine ganz zierliche, dünne, du weißt schon, ja, hier mehr so. Nina? Kam halt so ein Lachen. Das war übrigens meine beste Freundin, die damals da so gelacht hat. Und so, nee, also Nina ist alles, aber dünn ist die jetzt gerade nicht so. Also setzt sie jetzt, also gerade bin ich viel schlanker, deswegen kann ich das so lustig jetzt raushauen. Aber irgendwie ist das im Gegenüber passiert, weil ich dann einfach gesagt habe, so, ich muss ja nicht halbnackt sein, um irgendwie sexy zu sein, sondern habe es wirklich geschafft, mit Knie abwärts, Fuß und goldenem Nagellack diese Assoziation zu erregen. Und ihr Lieben da draußen, ihr Männer und Frauen, wenn ihr euch schön fühlt, dann könnt ihr auch schön sein und euer Gewicht ist nicht wichtig. Und ja, na klar, wenn ich ein gewisses Kilogramm Anzahl meiner verfluchten Waage im Badezimmer überschritten habe, dann wähle ich andere Kleider aus. Dann bedecke ich auch mehr. Und ich finde, dass sexy super gut damit auskommt, keine Haut zu zeigen. Und ich habe ja mittlerweile Kostümdesign studiert. Ich weiß das jetzt, dass das auch durchaus eine Berechtigung hat, das so zu sagen. Ich spiele dann einfach mit Sachen, dass dann eher mal ein Stück Schulter blitzt und niemand bemerkt, dass meine Stützstrumpfhose, die ich irgendwo darunter habe, gerade XL hat und nicht M. Und tja. Außerdem in einem Korsett kann man auch all seine Komponenten gut unterbringen. Aber solange ich mich schön fühle, kann ich auch schön sein. Und dann setzt da draußen in der Live-Rollenspielwelt und in der In-Time-Welt auch irgendwann der Kleopatra-Effekt ein. Wenn du es glaubst, dann glauben die anderen das auch. Ja.
Nina, erzähl mir doch mal, jetzt spielst du deinen Charakter ja erst, wie ich hörte, ganz, ganz wenige Jahre. Was hast du aus diesen wenigen Jahren Charakterspiel, Charakterleben, Charakterentwicklung eigentlich mitgenommen in dein Realleben? Läufst du privat, wenn du mit dem Hund Gassi gehst, also mit Feenuhren im Wald herum und hüpfst von Baum zu Baum? Oder wie können wir es uns vorstellen?
Ich würde jetzt so gerne Nein sagen können auf das Beispiel mit den Feenuhren und dem Hund, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich in der Corona-Zeit mal eine Vorlesung, also eine Magievorlesung, also eine In-Time-Vorlesung in Gewandung Video aufgezeichnet habe, wo ich genau das getan habe, was ich natürlich nie mehr. Aber dieses, also, aber das ist ein Spaß und ein Inselmoment meines Reallebens, von dem ja auch viele, viele Arbeitskollegen noch nicht mal wissen, dass ich Live-Rollenspiel mache. Das wäre dann jetzt hinfällig. Und also dieses Fee-Sein begleitet mich ja jetzt schon so lange und wie ihr ja bestimmt wahnsinnig raushören konntet, gibt es einfach einen gewissen Mythologiestrang, den ich liebe. Das ist, also das bin ich einfach. Also das ist so, man sagt ja immer, der erste Charakter, den man spielt beim Lab, ist meistens auch der eigenen Seele am verwandtesten und boah, sowas von erwischt, ihr Lieben. Mittlerweile wohne ich in einem kleinen Holzhaus in einer waldigen Siedlung und mein ganzer Garten ist eigentlich eher so ein Wald. Und aus knorrigen Birken habe ich hier Bögen gemacht. Es gibt eine Ecke, einen moosüberwachsenen Baumstumpf, der liebevoll immer das Elfen- und Feenheiligtum genannt wird. Seit es Hunde im Garten gibt, gibt es einen ganz kleinen Weidenzaun drumherum. Und meine Freunde leben das irgendwie mit. Also es ist so, dass viele, die hierher kommen, dann irgendwie auch so das Gefühl haben, so okay, hier ist jetzt irgendwie alles richtig. Und plötzlich hat irgendjemand auf so Pilze, die aus den Birken, also aus den toten Birkenstämmen, sind so Pilze rausgewachsen, die kleine Balkone. Und plötzlich stehen da kleine Plastikfigürchen, die Waldgeister aus Prinzessin Mononoke, die einfach einer meiner Freunde dann dahingesetzt hat. Und ich entdecke die irgendwie 2 Wochen später. Oder ich krieg mal so eine kleine Elfentür geschenkt, die dann irgendwo in meinen Garten gesetzt wird. Und irgendwie ist es, also das wird auch gar nicht so esoterisch belächelt oder so, weil ich das auch gar nicht aus Esoterik mache, aber ganz viele Leute haben das Gefühl, jetzt wo ich so mein eigenes kleines Reich hier habe, dass das auch nicht ganz so in dieser Welt liegt. Und dann wollen sie alle unbedingt Midsommar hierher kommen und Midsommar feiern. Also ich feiere nie meinen Geburtstag, sondern feiere immer dann. Und plötzlich gibt es Menschen, die sonst als Manager irgendwo im Logistikunternehmen ihren beruflichen Alltag fristen, die es lieben, sich in dem Moment einen Blumenkranz aufzusetzen und Beeren und Blumen irgendwie am kleinen Feenheiligtum abzulegen, weil sich das in dem Moment richtig anfühlt. Das klingt super bizarr, ihr seid ja alle gerade nicht hier, ich bin ja hier. Und natürlich machen wir das alle mit einem Zwinkern, aber es ist so ein bisschen so, als ob es halt zur Midsommernacht dazugehört. Also ich meine, Leute, es ist die Midsommernacht. Wenn allein dieses Wort bei euch im Herzen nicht so einen ganz kleinen Schlag aussetzen lässt, dann seid ihr sowieso falsch in diesem Podcast über Feen. Aber irgendwie ist hier eine Verbundenheit, die hätte ich, glaube ich, so nicht spüren können, wenn ich nicht vor, ich würde sagen, 3 Jahren angefangen habe, als 14-Jährige diesen Charakter zu spielen, konnte ich da irgendwas hineinwachsen, was ich halt auch wirklich als Teil von mir annehmen kann, so, und mich darüber freue. Und es ist ja eh mein geheimes Doppelleben. Also ich habe keine Ahnung, wie viele eurer Arbeitskollegen wissen, dass ihr labt, aber dieses Feen-Ding ist schon noch eine Nummer intimer, aber irgendwie richtig.
Das heißt, du hast nicht nur dein Charakterleben für dich in dein Realleben übernommen, du hast auch dein Charakterleben für alle anderen mit ins Realleben übernommen und lässt die daran teilhaben.
Naja, also böse gesagt könnte man das natürlich so sagen, klar. Und natürlich sind irgendwie auch alle Partygäste Lapa.
Wie aber böse gesagt, das war total lieb gesagt.
Ja, genau. Und lieb gesagt ist es genau das Gleiche, weil es ist nicht esoterisch verklärt. Also es, nee. Auch wenn ich eine ganz liebe Arbeitskollegin in meinem Umfeld habe, die nebenberuflich Wohnungen entstört, ist das eine Art von, darf ich das Esoterik nennen? Aber es ist auf jeden Fall eine Art von Umgang mit seinem Leben, den pflege ich nicht. Aber das ist so die kleine Insel an Übernatürlichkeit, die sich halt tatsächlich in mein Leben gegraben hat. Und ich kann dir auch nicht sagen, ob vielleicht eine von mir verborgene Facette damals beschlossen hat, ich werde jetzt Fee im Lab, oder ob dieses Fee-Sein im Lab ein Eigenleben bekommen hat. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Symbiose, die mich vermutlich lebenslang begleiten wird. Und die Laupa, die ich Freunde nenne, haben, glaube ich, auch immer das Gefühl, dass dieses Fee-Sein irgendwie zu mir passt. Und es ist auch so vollkommen undiskutabel. Ja, Nina, die ist halt irgendwie auch Oldtime so ein bisschen Fee. Und das ist so ganz normal. Es ist weniger eine Kopfnot, als würde man ein Geheimnis über mich wissen, was immer da ist. So, ist das schwierig, darüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr nehmt das wohlwollend auf und haltet mich jetzt nicht für einen Freak, sondern hasst mich lieber für die ganzen anderen Dinge, die ich bisher gesagt habe, weil das ist wirklich ein ganz intimer Moment, denn auch wenn mein Feencharakter, der lacht über sowas, aber der Mensch dahinter ist natürlich wahnsinnig verletzlich und feinfühlig in solchen Sachen.
Mhm. Schöne Abschlussworte.
Ja.
Ich glaube, wir sind am Ende unserer Feenreihe mit der Nina angekommen. Tom, hattest du noch letzte berühmte Worte oder
Nein,
Fragen?
Zu Feen nicht.
Nina, möchtest du unseren HörerInnen noch was mitgeben zum Thema Fee?
Ich freue mich über jeden Feenspieler, den ich sehe, und ich hasse jeden anderen Feenspieler. Nein, ich finde es schön, dass es euch da draußen gibt. Haltet an Midwinter immer ein Licht am Brennen. Denkt an Midsommar, auch an all die kleinen Matt Sweeneys da draußen, die in American Gods still weinen, weil niemand mehr für einen guten Kerl ein Brot oder ein Bier rausstellt. No. Ihr da draußen könnt das ändern. Und ich meine, ich weiß ja nicht, wann wir ausstrahlen. Wir sind aber ganz knapp vor Samhain. Also passt alle gut auf euch auf, und es schadet nie, was für die Feen da draußen rauszustellen, sei es andere Lapa oder vielleicht in dieser Welt, man weiß es nicht. Man sollte besser auf Nummer sicher gehen, wie immer bei Feen.
Genau, ja. Wir gehen auf Nummer sicher.
Machen wir.
Gut.
Wie wir gelernt haben, Salz auf der Schwelle, kaltes Eisen, genug Gebete, und schon hat man dieses Feenproblem erledigt. Nein, natürlich, natürlich ganz anders.
Genau. Liebe Nina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast,
Vielen
und
Dank.
So in diese wunderbare Welt die mystische Welt der Feen mitgenommen hast.
Danke. Danke für eure Zeit, ihr so als Sterbliche, habt ja nicht so viel davon, dass ihr ein bisschen von eurer wenigen staubgeborenen Lebenszeit mit mir gefristet habt. Ich danke euch sehr dafür.
Ja, gut.
Dann verabschieden wir uns für heute und hören euch in 2 Wochen wieder. Ja.
Auf Wiedersehen.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen einfach alleslab@posteo.de oder auf dem Discord.
Alles klar.
Ja,
bis dann.
Bis bald. Tschüss.